Technik, die was trägt. Ingenieurkunst, die bewegt. IMG-Cast, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Inchcast, dem Science Talk der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Unser heutiger Gast ist Professor Nikolaus Dahmen. Herr Dahmen ist Professor am Institut für Katalyseforschung und Technologie am KIT. Er ist in seinem Leben schon mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden, wie dem Unido Blue Sky Award und der Silberurkunde des Innovationspreises der deutschen Wirtschaft.
Gemeinsam sprechen wir über das Thema Kraftstoffe der Zukunft. Wie wird Mobilität wirklich nachhaltig? Das Thema ist anspruchsvoll. Was sind diese alternativen Kraftstoffe, E-Fuels und Biokraftstoffe eigentlich genau? Wie werden sie hergestellt und wie sieht die aktuelle Forschungslage bezüglich ihrer Verwendung aus?
Wir vergleichen im Gespräch alternative Kraftstoffe und E-Mobilität, skizzieren unterschiedliche Zukunftsstrategien und betrachten die Hürden, die mehr echter Nachhaltigkeit im Bereich Mobilität im Weg stehen. Das alles bringt uns zu Professor Dahmens großem Big Picture. Wie stellt sich ein Mobilitätsexperte wie er den Verkehr der Zukunft vor? Am Ende des Podcasts bitten wir ihn, uns sein Zukunftsbild zu malen.
Wie dieses große Bild aussieht, ob es schwarz-weiß ist oder farbig und vor allem, was darauf jetzt zu erkennen ist, erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Professor Dahmen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Beziehungsweise wir bei Ihnen.
Wir sitzen nämlich bei Ihnen. Oder auch nicht so wirklich bei Ihnen.
Stimmt. Wir sind nämlich an der Uni Hohenheim und Herr Professor Dahmen ist eigentlich am KIT in Karlsruhe tätig und hat aber einen Tag die Woche hier eine Gastvorlesung. Ne? Genau, unser Thema heute, Kraftstoffe der Zukunft. Wie wird Mobilität wirklich nachhaltig? Und wir machen keine klassische Einleitung, sondern wir starten immer mit drei kurzen Fragen, um einen Eindruck von unseren Gästen zu bekommen. Und ich würde einfach mal mit der ersten Frage starten, oder Witold?
Sehr gerne.
Die lautet, das wollte ich als Kind gerne werden.
Und das ist schon gleich eine ganz schwierige Frage. Sie haben mir die ja freundlicherweise vorher geschickt und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Es ist ja so, die Wünsche von Kindern ändern sich ja täglich. Also ja, ich habe gar nicht einen Punkt, wo ich gesagt habe, das wollte ich immer werden. Aber zumindest, soweit ich zurückdenken kann, wollte ich tatsächlich schon immer gern was mit Chemie machen. Mhm. Und das ist dann am Ende ja auch so geworden.
Okay.
Also Kindheitstraumerfüller quasi.
Ja, wie weit der zurückreicht, weiß ich nicht, aber seitdem ich mich ernsthaft mit einem Studium befasst habe, war dann die Chemie tatsächlich schon immer so im Fokus gewesen. Ich habe es an der Schule schon immer gerne gemacht. Es gab immer gute Lehrer, das ist total wichtig, um jemanden für etwas zu begeistern und es hat dann eben auch bis heute getragen.
Und haben Sie klassisch Chemie studiert oder wie war dann Ihr?
Also ich habe ganz regulär Chemie studiert und dann erstmal festgestellt, dass das ganz anders ist als die Chemie, die man in der Schule gelernt hat.
Das konnte ich immer nicht leiden als Kind, wenn dann so, ich habe ja immer Mathe gehasst und dann haben immer so alle gesagt, ja, richtige Mathematik ist ganz anders. Richtige Mathematik ist wie Philosophie und nicht wie das kleine 1x1. Und da habe ich mir immer gedacht, hey, was soll das? Das ist bestimmt Unsinn.
Ja, aber das ist manchmal ganz gut so, dass man das erst hinterher merkt, weil man vielleicht abgeschreckt worden wäre und das vielleicht gar nicht getan hätte. Das wäre aber auch schade gewesen.
Wo haben Sie dann studiert?
In Bochum an der Ruhr-Universität.
Ah, okay.
Also ich komme gebürtig aus dem Münsterland und habe dann dort studiert.
Schön, okay. Gut, zweite Frage. Herr Dahm, so stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor. Ich würde sagen, wir beziehen das auf Ihre Laufbahn als Professor.
Ja, die ist natürlich nicht ganz so lang, erst 10 Jahre alt und da hatte ich natürlich schon ein gutes Bild davon, wie mein Arbeitsalltag aussieht und der hat sich dann bis auf die Vorlesungsverpflichtung und Übungen und generell das Zusammenarbeit mit Studierenden auch nicht mehr so verändert.
Okay. Was haben Sie denn davor gemacht?
Da muss man immer ein bisschen ausholen mit dem KIT, denn das gibt's ja so lange noch gar nicht. Das ist ja etwas über, 15 Jahre jetzt vielleicht her, seit die damalige Technische Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe eine Einheit gebildet hat. Das war damals im Zuge dieser Exzellenzstrategie, die es ja bis heute noch gibt, oder Exzellenzinitiative, mit der Universitäten dann eben ausgezeichnet werden. Und damals hat man daraus eine juristische Einheit gemacht. Das war ein langer Prozess, aber mit vielen Chancen, sowohl für den damaligen Universitätsteil als auch den Großforschungsteil, wie er damals hieß, für den ja dann eine andere Forschungsgemeinschaft zuständig war, nämlich die Helmholtz-Gemeinschaft. Und aus diesem Zusammenleben hat sich eben auch entwickelt, dass Leute, die aus diesem Helmholtz-Teil kamen, auch Lehre machen konnten. Und davon habe ich eben auch profitiert, indem ich dann zu einem Professor für Umwandlung nachwachsender Rohstoffe ernannt wurde. Also das ist ein etwas anderer Weg als der übliche Weg, über den man zu einer Institutsleitung oder Professorenschaft kommt.
Mhm. Spannend. Eigentlich einer der wenigen Gäste der Wiener, die eigentlich mit Ingenieuren nicht so viel zu tun haben. Ne?
Naja, der Chemieingenieur ist auch ein Ingenieur.
Ja, ich sage immer, dass ich dahin mutiert bin. Also ich bin gelernter Chemiker. Aber seit ich das Forschungszentrum damals betreten habe, habe ich mich immer mit Verfahrensentwicklungen befasst. Mhm. Damals ging es um Umwelttechnik in den 90er Jahren, gerade nach der Wiener Wiedervereinigung mit den vielen Altlasten, Boden, Gewässer und ähnlichem mehr. Und das habe ich auch gut 10 Jahre lang getan. Und über die Betrachtung und Entwicklung von Verfahren bin ich auch immer ingenieurlastiger geworden. Okay. Und meine Heimatfakultät ist auch die Fakultät für Chemieingenieurwesen am KIT. Mhm. Also das passt schon.
Okay, gut.
Letzte Frage. Diese Errungenschaft oder dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute.
Ja, das ist sicherlich das Bioleak-Projekt, das wir gerade abgeschlossen haben, denn das fand und finde ich nicht nur super spannend, sondern das hat auch mit 20 Jahren zeitlich den größten Anteil an meiner Arbeit ausgemacht. Und da geht es ja auch genau um das Thema, nämlich die Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe aus Biomasse. Und das, glaube ich, sind genau die Fragen, über die wir heute auch sprechen wollen.
Perfekt. Das heißt, wir erfahren jetzt hier noch ein bisschen mehr von den Forschungsinhalten und vor allem Ergebnissen.
Ganz sicher.
Super.
Ich würde sagen, damit fangen wir auch an, oder? Bevor wir jetzt so wirklich über diese alternativen Kraftstoffe, Biokraftstoffe sprechen, würde mich erstmal interessieren, Herr Dahm, was forschen Sie, was machen Sie gerade? Womit sind Sie gerade beschäftigt? Was sind diese Forschungsprojekte und was ist gerade der große Mittelpunkt Ihres Arbeitsalltags?
Ja, das ist genau dieses Thema. Das sind erneuerbare Kraftstoffe. Ich habe gerade schon dieses Bioleak-Projekt erwähnt. Das war eigentlich das Projekt, das mich dorthin geführt hat. Denn das hat sich eigentlich nur mit nachhaltiger Biomasse zu Kraftstoffen befasst. Mittlerweile ist das in meiner Tätigkeit viel breiter geworden. Wir reden hier von Refuels oder eben erneuerbaren Kraftstoffen oder Renewable Fuels im Englischen. Und die werden nicht nur aus Biomasse, sondern auch aus CO2 gemacht. Das kann auch Wasserstoff sein. Also es ist eine breite Palette von möglichen Stoffen, aber auch möglichen Verfahren, die dahin führen. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Problematik, die wir damit haben, dass es eben sehr viele Möglichkeiten gibt, dahin zu kommen, verbunden mit der Frage, was ist denn jetzt das am geeignetsten oder das Beste? Also das ist genau meine Haupttätigkeit, mit der ich mich im Moment beschäftige.
Und dieses Projekt, weil um dazu zu sagen, der Herr Dahm und ich haben ge-emailt und es ging los, dass Sie mir geschrieben haben, Herr Dahm, jetzt gerade ist gerade die heiße Phase von diesem Projekt und nach Ostern habe ich ganz viel Zeit für Sie. Was heißt da heiße Phase von einem Projekt?
Das war eine heiße Phase, aber nicht speziell bezogen auf das Projekt, sondern als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft werden wir regelmäßig begutachtet und es war diese Begutachtung, die uns so stark gebunden hat und hat natürlich auch mit unseren Forschungsinhalten zu tun, denn es war eine wissenschaftliche Begutachtung, aber der Anlass war jetzt nicht unmittelbar das Thema.
Ach so, okay.
Und wie viele Personen sind Sie da in Ihrem Team, die jetzt speziell, wie heißt die, dieses Forschungsbio-Lick oder wie heißt es?
Ja, das Projekt ist das Bioleak-Projekt. Das, was ich tue, geht aber darüber hinaus und das würde ich auch stärker als eine Schnittstellentätigkeit bezeichnen. Also am KIT sind eine ganze Reihe von Instituten mit dieser Thematik befasst. Und wir arbeiten in Projekten, die vom Land Baden-Württemberg, aber auch vom Bund gefördert werden, zusammen. Mhm. Und ich sehe mich da eher so in einer koordinierenden und vermittelnden Aufgabe. Also ich selber habe auch eine Arbeitsgruppe am Institut für Katalyseforschung und Technologie. Da befassen ich und meine KollegInnen uns auch mit der Biomasseumwandlung. Aber dieses Thema erneuerbare Kraftstoffe ist übergreifend zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen und Instituten. Also da könnte ich jetzt auch nicht sagen, das sind jetzt so und so viele Leute. Aber meine Abteilung selber, mit der ich eher an diesen Biomasse-Themen arbeite, das sind so 30 Leute, dass sie eine Idee davon haben.
Ach Wahnsinn, das ist ja schon ein ordentlich großes Team. Ich habe mir das irgendwie viel kleiner vorgestellt. Ich dachte so 5 oder so. Ja, dann lass uns doch da gleich mal tief einsteigen, Witold, oder? Was meinst du?
Ja, voll gerne. Also Mobilität der Zukunft und die Rolle alternative Kraftstoffe, Herr Dahm. Können Sie vielleicht mal, also jetzt in dem Moment, in dem die Zuhörerinnen und Zuhörer das hören, interessieren sich alle für das Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele eigentlich da noch gar nicht drin sind. Könnten Sie vielleicht mal so ein bisschen bei Null anfangen, uns zu erklären, wo wir stehen in dem Bereich und wo kommen wir her und wo gehen wir hin, sag ich mal.
Also wir reden ja über das Thema Mobilität, also wie gelangen wir von A nach B, und dafür gibt es verschiedene Verkehrsträger, die uns da befördern, zu Lande, zu Luft und zu Wasser, und eins, das uns sicherlich am nächsten ist, das sind eben auch die Pkw, oder das sind auch noch die Lkw, die wir sehen, das sind die Flugzeuge, mit denen wir reisen, der Schiffsverkehr, der für den Gütertransport ganz, ganz maßgeblich ist, also die meisten Güter werden ja doch per Schiff transportiert, und dann gibt es sicherlich auch noch andere Bereiche, in denen wir mobil sind und mobil sein wollen. Und diese Antriebswelt ist bis heute größtenteils fossil gewesen. Mhm. Ja, so. Und wenn wir eine Wende auch in dem Bereich...
Also das ist das Problem quasi.
Genau. Das ist der Status.
Ja.
Wir erkennen, dass es ein Problem ist, wenn wir das in den Kontext stellen mit dem möglichen Klimawandel, mhm, aber auch mit Themen wie Versorgungssicherheit. Also es sind sicherlich nicht nur vordergründig das Klimathema, das uns bewegt, sondern gerade vor dem Hintergrund der Krisen, die wir erleben, ja auch, wie können wir hier eine gewisse Selbstständigkeit erlangen. Wir sind und bleiben bestimmt auch immer ein Importland, und trotzdem können wir dafür sorgen, dass wir in kritischen Bereichen, heute spricht man ja immer gern von der kritischen Infrastruktur, vielleicht eben doch nicht so abhängig sind. Mhm. Und beim Erdöl sind wir es zu 100%, und bei anderen Energieformen und Antriebssystemen haben wir vielleicht viel mehr selber in der Hand.
Es gab auch mal eine Zeit, erinnere ich mich, wo irgendwie so der Stand der Forschung auch so war, wisst ihr das noch, dass so das Erdöl jetzt so bald alle ist irgendwie. Da hieß es so 2050 eine Welt ohne Öl und so. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so, dass man sagt, okay, das ist alle so. Heute ist, glaube ich, eher so die politischen Strukturen, die quasi uns motivieren, quasi selbst davon loszukommen, so ein bisschen.
Ja, das ist, ich habe den Punkt tatsächlich erstmal absichtlich nicht erwähnt, weil immer angeführt wird, dass immer, wenn man sagt, jetzt reicht es vielleicht noch 50 Jahre, dann reicht es vielleicht doch wieder für weitere 50 Jahre. Ja. Ganz sicher ist aber, unendlich reicht es nicht, weil die Erde hat nun mal eine endliche Ausdehnung und keine unerschöpflichen Vorräte. Aber es ist schon so, dass die Suche nach neuen Quellen für Erdgas und Erdöl tatsächlich auch aufwendiger wird, dass auch die Orte, wo es liegt, nicht so leicht erreichbar sind und die Quellen nicht ganz so einfach sprudeln wie bis jetzt.
So unter Meeresboden.
Und das bedeutet eben, es wird teurer, es wird schwieriger und vielleicht für uns auch nicht zugänglich sein. Und das ist dann wieder eher eine politische Abhängigkeit.
Ja, okay.
Und was sagt jetzt Ihre Forschungsstudie? Also zu welchem Ergebnis ist die jetzt gekommen? Zeigt die jetzt dann Alternativen auf?
Ja, Studien gibt es immer viele. Warum? Ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Es gibt verschiedene Rohstoffe, die in Betracht kommen. Es gibt verschiedene Herstellungswege, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, die man verfolgen kann. Und es gibt verschiedene Szenarien für die Anwendung. Also ich kann mir Szenarien überlegen mit hohen Anteilen einer Elektromobilität oder auch einer geringeren. Ich kann mir einen wachsenden Verkehr, aber ich kann mir auch einen schrumpfenden Verkehr vorstellen. Und das macht die Diskussion tatsächlich oft sehr schwierig, weil viele Parameter dieser Szenarien nicht so gut greifbar oder fixierbar sind. Was ich aber gelernt habe aus unserem BioLeak-Projekt, ist tatsächlich, es gibt Technologien, um nachhaltige Kraftstoffe zu erzeugen. Sie werden aber nicht billiger sein als Kraftstoffe heute.
Okay.
Und das bringt uns dann zu der Frage, mit welchen Mitteln können wir die Wende dennoch schaffen? Was ist uns ein Mehrpreis zum Beispiel auch wert an der Stelle? Mhm. Und das ist dann nicht nur eine technologische Frage. Die Technologie wird sich immer bemühen, Herstellkosten zu minimieren. Das ist ganz klar. Aber es ist auch eine politisch-gesellschaftliche Frage, wie wir unseren Verkehr gestalten wollen und was er uns auch wert ist.
Mhm.
Ja, gesellschaftlich und auch individuell.
Mhm. Gut. Und Was gibt es für Möglichkeiten? Also wie sehen die Alternativen aus? Wie wird es produziert? Aus was besteht es überhaupt? Was haben wir demnächst im Tank, wenn wir uns dahin bewegen?
Ja, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, als nur über Kraftstoffe zu reden, denn wir haben ja auch andere Antriebsmöglichkeiten. Also auf der Straße, im Pkw, da gibt es die Batterien und die Elektromobilität, die kommt und die wird weiter wachsen und das ist auch gut so. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir an der Stelle normale Kraftstoffe am leichtesten ersetzen können, sondern ich finde es auch einfach persönlich gut, wenn im Innenstadtbereich jetzt nicht mehr so stinkt, sondern wenn da saubere Autos fahren.
Und nicht mehr so laut, ne?
Also nicht so laut, es ist schon manchmal überraschend leise.
Ja, das stimmt.
Und ich finde das erstmal eine gute Entwicklung. Ja, der Strom, den die batterieelektrischen Autos benötigen, der wird auch zunehmend erneuerbarer. Der ist ja noch nicht zu 100%, aber der Anteil steigt. Und vor allem, der wird woanders hergestellt, also in Bereichen, wo das Thema Umweltverschmutzung vielleicht nicht ganz so stark ist. Also man kann an der Stelle auch den Umweltschutz etwas entspannen und entzerren. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt.
Mhm.
Die Kraftstoffe kommen in den Bereichen ins Spiel, wo ich schlecht elektrifizieren kann. Das sind die Flugzeuge. Mhm. Da kann man sich auch auf kurzen Strecken und mit kleinen Maschinen was vorstellen. Ja, es gibt ja so Mini-Helikopter und da gibt es schon Konzepte, die machen tatsächlich auch ihren Sinn, meine ich. Aber in dem großen Langstreckenverkehr sehe ich das nicht. Und auch beim Schiffsverkehr würde ich sagen, auf den langen Strecken mit den großen Schiffen, würde ich sagen, ist Elektrifizierung nicht absehbar. Also never say never, aber ich sehe das zumindest auf absehbare Zeit nicht, vor allem nicht innerhalb der Zeiten, in denen wir ja auch unsere Emissionsziele erreichen wollen und die sind ja super knapp.
Ja, jetzt schon eigentlich zu spät.
Ne? 2030 oder 35.
Ich glaube, Europa will klimaneutral werden zum Jahr 2040, 50.
45, das ist dieser Green Deal, den wir da verfolgen. Selbst wenn wir uns nicht sicher sein können, ob wir das erreichen, wir müssen dahin. Und wenn es später ist, dann eben später. Also da sehe ich die Kraftstoffe ganz stark im Moment im Flugsektor, im Schiffsverkehr, auf der Straße dann eher beim Langstreckentransport, bei Schwerlastverkehr, vielleicht Baumaschinen. Also da gibt es schon noch so Bereiche, da verzichtet man vielleicht später als woanders auf die Kraftstoffe.
Und aus was besteht es dann?
So, und jetzt haben wir uns da schon ein bisschen vorgearbeitet, in welche Tanks wir was einfüllen wollen. Und jetzt gucken wir uns an, was es da gibt. Also es gibt und gab, die Biokraftstoffe der ersten Generation, die aber mengenmäßig gedeckelt wurden. Das ist das gute alte Biodiesel und Bioethanol, die ja auch heute immer noch Pflichtbestandteile aller Pkw-Kraftstoffe an Tankstellen sind. Also das E10 und kleinere Anteile sind verpflichtend. Dafür gibt es das Biokraftstoffquotengesetz und seine Abkömmlinge.
Okay.
Also die sind da, die sind auch wichtig, aber aufgrund der möglichen Konkurrenz zur Nahrungsmittelherstellung sind die einfach gedeckelt worden von der EU. Das halte ich auch für gut. Die EU sagt aber weiterhin, es können auch andere Biokraftstoffe erzeugt werden. Die müssen aber bestimmte Reststoffe verwenden, die dann geregelt sind. Also da gibt es einen Anhang zur erneuerbaren Energien-Direktive und da sind die alle aufgeführt. Und da kann man nachgucken, was sozusagen als nachhaltiger Biomasse-Einsatzstoff gilt. Dann gibt es aber auch noch die Kraftstoffe aus nicht biologischem Ursprung. Das sind solche, die Sie landläufig als E-Fuels vielleicht schon kennengelernt haben. Die werden aus CO2 und Wasserstoff hergestellt. Mhm. Also das sind dann diese E-Fuels und das CO2. Das kann jetzt wieder aus ganz anderen Quellen kommen. Also die Biomasse hat ja auch nur CO2 aus der Luft gesammelt. Also da hat sozusagen die Natur das CO2 für uns schon aufgearbeitet. Das muss bei den Elektrofuels von menschlicher Hand geschehen durch Technologie und durch Energieeinsatz. Und deswegen brauchen die E-Fuels auch mehr Energie als die Biofuels, um sozusagen in den Tank zu kommen. Wir haben sogenannte konzentrierte CO2-Quellen, das können Verbrennungsanlagen sein, die nutzen heute aber oft fossile Einsatzstoffe, sind also langfristig dafür gar nicht geeignet oder sogar zulässig. Und die Gesetzgebung sieht auch vor, dass das befristet sein soll. Das hält wiederum mögliche Investoren ab, sich in dem Bereich zu betätigen. Die andere Alternative ist, das CO2 aus der Luft zu gewinnen, aus der wir es ja sowieso raus haben wollen. Mhm. Und dafür gibt es Technologien, das sogenannte Direct Air Capture, DAC. Und auch dafür gibt es wiederum Verfahrensentwicklungen, die aber heute noch nicht kommerzialisiert sind. Das muss man auch klar sagen.
Also das kann man schon machen, sag ich mal, einfach CO2 so aus der Luft absaugen und daraus eine Flüssigkeit werden lassen.
Aber das kann man machen, aber es wird kommerziell.
Es wird noch kein Businessmodell, okay.
Genau. So, und dann jetzt einen der wichtigen Rohstoffe habe ich vergessen. Das sind wiederum von den biogenen Kraftstoffen her die Kraftstoffe aus gebrauchten Pflanzenölen. Das sind die sogenannten HVO, Hydrated Vegetable Oil heißt das dann, Kraftstoffe. Und die gibt es durchaus in relativ großen Mengen, aber auch die sind begrenzt. Also damit werden wir unsere absehbaren Bedarfe nicht decken können, das ist jetzt schon klar. Man kann überschlagen, dass im Flugverkehr, wo es ja Quoten gibt für nachhaltige Kraftstoffe, die zu erfüllen sind, da würden wir etwa bis 2030 kommen mit diesen biogenen Kraftstoffen. Dann aber brauchen wir diese aus CO2 hergestellten Kraftstoffe oder noch andere Kraftstoffe, die dann vielleicht aus ganz anderen biogenen Quellen erzeugt werden.
Das heißt, bei unserem Bedarf werden diese HVO-Kraftstoffe bis 2030 aufgebraucht.
Für den Flugverkehr.
Ja, genau. Für den Flugverkehr. Ja, genau. Ah, okay. Das heißt, man kommt eigentlich nicht drum rum, auf das CO2 zurückzugreifen. Weil das müsste ja unendlich zur Verfügung stehen, oder?
Ja, unendlich nicht, aber gemessen an unseren Bedarfen an Kraftstoffen in ausreichenden Mengen.
Und jetzt nur auf Deutschland gesehen oder weltweit?
Ja, das ist jetzt wieder ein zusätzlich komplizierendes Thema. Zunächst mal auf Deutschland begrenzt, das, was ich gerade erwähnt habe. Es gibt ja immer so einen Projektionsbericht der Bundesregierung, der schaut sich immer an, was haben wir uns vorgenommen an Zielen und wo stehen wir in der Erreichung. Ja, und wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber im Verkehrsbereich sind wir leider nicht sehr gut. Im Gegenteil, da hinken wir recht stark hinterher. Also der Verkehrsbereich hat aus meiner Sicht mit dem größten Handlungsbedarf, tatsächlich da auch vorwärts zu kommen. Mhm. Und wir müssen uns für diese Lösung beyond 2030, sage ich mal, jetzt wirklich stark machen, weil das ist ja schon in 5 Jahren. Und wenn wir Kapazitäten aufbauen wollen, egal ob das hier in Deutschland oder woanders passiert, weil da die Produktionsbedingungen vielleicht günstiger sind, aber irgendjemand muss Geld in die Hand nehmen, eine Investition in beträchtlichem Maße betätigen und sich sicher sein, dass sein Geschäftsmodell auch funktioniert, denn sonst wird er das nicht tun, damit wir dann diese Kraftstoffe auch bekommen. Und das ist im Moment ein schwieriges Thema. Das passiert nicht.
Aber was, das habe ich jetzt nicht verstanden, was ist jetzt quasi auf der technischen Ebene die Lösung von allem? Also Sie haben jetzt diese Bio- und E-Fuels und Hydrated und so, und da, die sind jetzt alle quasi nicht die optimale Lösung. Und was ist jetzt quasi, was legen Sie quasi uns ans Herz, wo eigentlich die Gesellschaft jetzt mehr investieren müsste? Okay. Oder wo ein Businessmodell jetzt daraus entstehen müsste? Oder was, welchen Weg, sage ich mal, ist jetzt aus Sicht der Forschung aktuell der konstruktivste?
Ja, danke. Also ich habe die Geschichte vielleicht nicht ganz zu Ende erzählt. Also wir haben die Biokraftstoffe der ersten Generation, die gibt es, die sind gedeckelt. Mhm. Wir könnten vergleichsweise kurzfristig aus biogenen Reststoffen weitere Kraftstoffe erzeugen. Die sind zum Teil schon da, wie diese HVO. Die gibt es, aber auch die sind mengenmäßig gedeckelt. Da kommen wir nur eine gewisse Zeit mit hin. Dann können wir andere Biokraftstoffe erzeugen, zum Beispiel aus Restholz, aus Stroh, also aus diesen Reststoffen, die in der Land- und Forstwirtschaft in relativ großen Mengen anfallen, aber auch die sind wieder begrenzt. Das heißt, wir kommen auch damit immer nur ein Stückchen höher. Allerdings ist die Technologie dafür sehr weit entwickelt. Also die einen Biokraftstoffe, die gibt es sogar schon. Für die anderen ist die Technologie weit entwickelt. Da gehörte auch unser Biolig-Projekt wiederum dazu. Denn dort haben wir aus Stroh erneuerbare Kraftstoffe gemacht. Und diese Kraftstoffe, die sind dann identisch mit den heute vertankten Kraftstoffen. Also die sind dann im Tank nicht chemisch anders als Benzin oder Diesel aus der Erdölraffinerie. Und auch die sind gedeckelt. Und dann kommen die E-Fuels in einer nicht genau bekannten Menge, die wir noch dazu tun müssen. Und da starten wir noch nicht richtig durch. Und auch bei diesen fortschrittlichen Biokraftstoffen aus den Reststoffen sind wir nicht wirklich am Start. Wir wissen, wie es geht, aber der Sprung von der Entwicklung in die kommerzielle Anwendung, der findet nicht richtig statt.
Und was sind da die Hürden? Also ist das politisch oder einfach gesellschaftlich oder auch technologisch? Also woran liegt es, dass
ist,
man jetzt diesen
glaube ich, tatsächlich nicht ein, ja, es ist ein wirtschaftlich-politisches Thema. Ich habe vorhin schon gesagt, mit den heutigen erdölbasierten Kraftstoffpreisen können diese Kraftstoffe im Moment nicht
mithalten
oder konkurrieren. Mhm. Und es gibt ja Modelle, es gibt CO2-Abgaben, also es gibt schon Ideen, wie man diese Lücke finanzieren kann, indem wir das CO2 bepreisen, aber dieser Preis reicht dafür noch nicht aus. Das kann man sicher ausrechnen, ab wann das greifen würde. Da sind wir aber noch nicht. Und deswegen müssen wir jetzt überlegen, mit welchen Mitteln diese Lücke überbrückt werden kann. Oder, das ist also eher ein wirtschaftlich-politisches Thema, oder mit welchen Argumenten ich diese Lücke auch überzeugend darstellen kann. Also warum sollte es uns das wert sein, diesen Mehrpreis zu bezahlen? Nun gehört Energie aus meiner Sicht unglücklicherweise immer zu den Dingen, die gar nicht billig genug sein können. Bei vielen anderen Dingen des täglichen Lebens sind wir viel entspannter. Also das Auto kann gern viel Geld kosten, die Küche kann viel Geld kosten, aber Energie nicht.
Wahrscheinlich, weil man das nicht sieht. Ne?
Das hat sicherlich viele und auch nachvollziehbare Gründe. Aber umgekehrt kann man sich dann ja die Frage stellen, vielleicht finden wir ja doch gute Gründe, warum es uns das wert sein sollte. Mhm. Und deswegen ist es eben auch ein gesellschaftliches Thema. Und da kommen wir, glaube ich, auch nicht mit Geboten und Verboten hin, sondern das müssen Argumente sein, die überzeugen können und auch verständlich sind.
Mhm. Ja. Und haben Sie eigentlich das Gefühl, dass der Zeitgeist aber dahin sich gerade ganz stark wandelt? Also jetzt haben wir schon gehört, jetzt sind Sie noch nicht seit Jahrzehnten Professor, aber ich glaube, das schon vor 10 Jahren war das anders, oder? Dass der Gesellschaft das eigentlich relativ egal war und alle gesagt haben, ja, dann dreh doch den Erdölhahn auf, so, oder?
Ja, es gibt immer gesellschaftliche Ströme und die bewegen sich ein bisschen auch immer so periodisch. Mhm. Es gibt ja so, wie es auch immer wieder Themen gibt, die auch immer wieder kommen. Es gibt aber auch immer Ängste, die da sind, die mal stärker sind und mal schwächer sind. Und in den Zeiten, in denen wir im Moment leben, kann ich gut nachvollziehen, dass die Leute oft auch andere Sorgen haben und Dinge auch viel kritischer sehen, als das vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren der Fall war, als wir auch in so einer Aufbruchsstimmung unterwegs waren. Und gesagt, wir packen das jetzt an mit der Energiewende. Da wurde auch viel diskutiert, aber es gab auch viel Aufbruchsstimmung in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik. Das ist aber jetzt weit über 10 Jahre her und da gibt es natürlich auch Ermüdungserscheinungen. Ja, wo ist es denn jetzt, die Energiewende? Mhm. Und man muss sich schon ein bisschen positives Denken auch nicht nur erhalten, sondern auch erarbeiten. Mhm. Wir haben auch schon viel geschafft. Also wenn man mal zurückschaut in die 70er Jahre, da habe ich selbst noch Smog im Ruhrgebiet erlebt. Das okay. gibt's nicht mehr. Mhm. Ja, also dieses Thema ist nicht verschwunden, sondern da wurde daran gearbeitet und das Problem wurde gelöst. Also in der Emscher kann man wieder klares Wasser sehen. Das war damals der Abwasserkanal des Ruhrgebiets. Da ist ganz, ganz viel passiert. Und wenn man sich die Energiewende anschaut, dann sind wir beim erneuerbaren Strom schon sehr, sehr weit gekommen. Der wirft schon auch Probleme auf. Also wie beherrsche ich das mit den vielen Photovoltaikanlagen? Wie bringe ich die Windenergie vom Norden in den Süden? Aber das sind doch alles lösbare Probleme. Mhm. Also ich glaube, da haben wir als Gesellschaft und auch als Industriestandort und Nation schon viel schwierigere Dinge gelöst. Mhm. Also da behalte ich mir tatsächlich immer einen positiven Blick. Das können wir. Mhm. Auch die Frage, die ist vielleicht ganz exemplarisch, immer nach den Zapfsäulen für den Strom bei den Autos. Diese Frage hat man sich schon mal gestellt, nämlich als die Autos mit den Verbrennungsmotoren kamen. Da hatten die Leute auch Angst, dass sie den Kraftstoff nicht kriegen. Mhm. Ja, das kam aber. Die Autos wurden mehr, dann wurden auch die Tankstellen mehr. Dann gab es wieder mehr Autos, dann gab es wieder mehr Tankstellen. Das bedingt sich ja.
Angebot und Nachfrage.
Das kommt von alleine. Ja, nicht von alleine. Also das ist aber eine Gesetzmäßigkeit, die dahinter steht, das will ich damit sagen, die dafür sorgt, dass das passieren wird. Ja. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss.
Ja. Und was man ja sagen muss, also ich selber fahre ein E-Auto und die Infrastruktur von diesen Zapfsäulen ist mittlerweile wirklich schon gut. Also ich bin jetzt noch nirgends liegen geblieben und fahre doch auch ordentliche Strecken. Mhm. Also ja, da sind wir, glaube ich, schon echt auf einem ganz guten...
Ja, man muss ja auch immer sehen, das muss ja auch sicher funktionieren. Also ich fahre seit einiger Zeit ein Biogas getanktes Auto, das tankt Hochdruckgas. Ja, da, und ich habe selber lange mit Hochdrucktechnik gearbeitet und ich habe tatsächlich schon gedacht, will ich das wirklich tun? Das ist aber wie tanken von einem Flüssigkraftstoff. Man hat einen Zapfhahn, den steckt man auf so ein Ventil und dann macht es Klick und dann tankt es. Mhm. Und das ist sicher. Also ich habe noch nie von brennenden Erdgasautos irgendwo gehört. Also und das ist schon das, was ich damit auch sagen wollte. Wir können das. Ja, wenn wir das wollen, dann können wir das machen technologisch. Und das sollten wir uns auch zutrauen.
Wo Sie als Professor dafür natürlich auch unter Zugzwang stehen, dass Sie mit gutem Beispiel auch vorangehen müssen beim Autokaufen.
Es war mir tatsächlich ein Anliegen, nach 20 Jahren Forschung auf dem Gebiet auch nicht nur am KIT daran zu forschen, sondern eben auch mal einen Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Ja, dafür sind wir alle gefragt.
Gibt es da schon Zapfsäulen für? Also das ist ja noch nicht ausgebaut, oder?
Für das Erdgas gibt es das. Also Erdgasautos, die sind jetzt nicht furchtbar weit verbreitet und auch nicht alle Erdgastankstellen werden mit Biogas bedient, aber die gibt's.
Okay, habe ich mir noch nie bewusst wahrgenommen, so eine Erdgastankstelle. Nee,
da ist es also, jetzt, nachdem ich mich da jetzt zwangsläufig mit beschäftigen muss, also so jede größere Stadt hat 1 bis 2 solche Tankstellen. Also die sind nicht so weit verbreitet, aber innerhalb von Deutschland ist das Netz schon so, dass man eigentlich ein gutes Angebot findet. Man muss halt immer mal gucken. Mhm. Da gibt es natürlich eine App dafür und die sagt einem, wo die nächste ist und was es da kostet. Ja.
Okay. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie nachhaltig sind denn diese alternativen Kraftstoffe tatsächlich? Also von der Quelle bis zum Tank?
Ja, auch da gibt es wieder immer ganz viele Studien dazu. Deswegen hole ich auch da ganz kurz aus. Also Nachhaltigkeit kann man mit ganz vielen Faktoren beschreiben. Aber in der Diskussion schrumpfen die vielen Faktoren dann meistens auf einen zentralen. Das ist dann immer das mögliche CO2-Einsparungspotenzial. Also wie viel fossiles CO2 spare ich oder eigentlich ein, wenn ich mit dem Auto fahre. Ja, und dieses CO2-Einsparungspotenzial, das muss mindestens 60% für Biokraftstoffe sein und kann eigentlich nicht hoch genug sein. Bei dem Bioliquid-Kraftstoff haben wir das so auf 85% berechnet. Warum ist das so? Weil es immer Teile entlang der Wertschöpfungskette gibt, die eben noch nicht erneuerbar sind. Also wenn zum Beispiel der Trecker das Stroh mit fossilem Diesel einsammelt, dann wird das natürlich dem Kraftstoff dann angelastet. Oder wenn der Stahl, aus dem die Anlage gebaut wird, mit Hilfe fossiler Brennstoffe hergestellt wurde, dann ist auch das abzuziehen. Ja, und das heißt, auf wirklich genau 100% zu kommen, ist schon total schwierig, weil dann müsste man nachweisen, dass wirklich jeder einzelne Schritt der Herstellungskette, also bis zum Tank dann, also To-Wheel ist dann diese Bilanz, tatsächlich auch erneuerbar ist. Und das muss auch nachgewiesen werden. Dafür gibt es auch Schemata, die entwickelt werden, die dann zu einer Zertifizierung dieser Kraftstoffe führen und ähnlich mehr. Ich würde aber sagen, das, was im Moment in der Entwicklung ist, sowohl an erneuerbaren Kraftstoffen als aber auch an der Elektromobilität, wo ja der Strom auch erneuerbar sein muss, sonst ist es ja keine bessere Lösung am Ende, dann sind wir schon sehr gut unterwegs.
Okay. Und Herr Damm, wenn Sie jetzt Politikberater wären, jetzt ist es in dem Podcast hier so, dass wir oft immer Visionäre oder Forschende mit viel Einsicht in ein bestimmtes Thema haben. Und letztlich landen wir dann immer bei dem Punkt, wo wir dann immer einsehen müssen, dass quasi Wissen eigentlich da ist, aber dass es noch nicht in der Fläche irgendwie Wurzeln geschlagen hat und im Alltag und noch irgendwie noch nicht so wirklich der Übertrag in der Praxis da ist. Wenn Sie jetzt gibt es natürlich ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, damit diese Dinge dann passieren. Wenn Sie jetzt Politikberater wären, was wären die wichtigsten oder das Wichtigste, was Sie raten würden, was man irgendwie, wo man was verändern muss, damit da jetzt Bewegung endlich in diese ganze Thematik oder mehr Bewegung in diese ganze Thematik kommt?
Ja, ich habe wirklich ein Herz für Politiker, weil ich mir vorstellen kann, dass das ein ganz, ganz schwieriges Geschäft ist. Also man muss ja alles das, was man umsetzen möchte, das muss ja nicht nur die Zustimmung irgendwie in der Öffentlichkeit finden, das muss ja schon in dem Ausschuss, in dem man arbeitet, in der Fraktion, in der man sitzt, in der Partei, in der man wirkt, mehrheitsfähig sein. Also absolut. Die Themen, die man umsetzen kann, sind tatsächlich begrenzt. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Kontakt, vor allem auch in die Landespolitik. Und ich höre dann schon auch mal, das ist ein tolles Thema, das kann ich aber da gar nicht unterbringen. Jetzt haben wir es tatsächlich so hier in Baden-Württemberg speziell, dass das Land sehr viel tut in der Richtung, wovon wir durch Projekte durchaus auch profitieren. Also das Thema erneuerbare Kraftstoffe ist hier auch ein Thema und es gibt auch einen engen Austausch zum Beispiel mit dem Verkehrsministerium, aber auch mit anderen. Und die Politik sucht an der Stelle selber Wege, aber auch einen ganz engen Kontakt zur Wissenschaft. Und ich sehe zwei Aspekte, die helfen könnten, für beide Seiten klarer zu sehen und besser Entscheidungen zu fällen. Das eine ist nämlich, aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten, technologisch, szenarisch oder auch wie die Entwicklung aussehen könnte, herauszufiltern, die, von denen man sagt, das sind die Szenarien, denen wollen wir jetzt mal folgen. Und die versuchen wir auch mal politisch umzusetzen. Und versuchen dann aber auch, die Technologie, die zu diesen Szenarien gehört, gezielt zu fördern. Also nicht in der Breite, das ist ja so immer der Ansatz mit dieser technologischen Offenheit. Die macht bis zu einem gewissen Punkt auch total viel Sinn. Aber wenn es ans Umsetzen geht, kann ich nicht mehr breit fahren. Dann muss ich sagen, zu diesem Szenario gehören diese Technologien und das mache ich jetzt. Das muss man dann natürlich wieder wirtschaftlich umsetzen mit Partnern aus der Industrie, was schwierig genug ist, und mit Investitionen, die ja auch irgendwo herkommen müssen. Von der Politik würde ich mir dann erwarten Kontinuität, dass man sagt, wenn wir uns dafür entschieden haben, dann verfolgen wir das denn auch jetzt. Das braucht die Wissenschaft nicht so sehr, aber die Wirtschaft braucht das, denn die Investitionen, die getätigt werden müssen, ob in viele kleine Anlagen oder wenige große, die sind enorm hoch. Und da muss es einen Rückfluss irgendwann geben. Und diese Investitionssicherheit, die muss da sein für diese Firmen. Und die muss für die Verbraucher da sein, damit das Produkt auch kommt, das wir dann versprochen haben. Also es geht da nicht nur wieder mal ums Geld, es geht am Ende ja auch um das Produkt, das wir erzeugen wollen und das uns vorwärts bringen soll. Und dieses Wechselspiel aus Verlässlichkeit wissenschaftlicher Aussagen oder auch Klarheit wissenschaftlicher Aussagen gegen Kontinuität der politischen Umsetzung, das wäre, glaube ich, das, was ich gut finden würde.
Aber gibt es schon quasi Startups, die trotz dieser Investitionsunsicherheit sich da schon ranwagen? Oder ist es noch so, dass alle immer nur warten, dass jetzt endlich von der Politik ein finanzieller Startschuss
gibt? Nein, die gibt es tatsächlich. Und das finde ich toll und das finde ich auch mutig. Also auch das KIT hat seine Ausgründung in Form der Firmen Ineratec oder Aikodos. Die gehen dann mit speziellen oder starten mit speziellen Entwicklungen. Das können technologische Innovationen sein oder andere Erfindungen, machen die sich selbstständig und versuchen sich so ihren Markt aufzubauen, werden dabei auch breiter, wie wir beobachten, und haben auch ihr Betätigungsfeld, das so in Richtung Demonstrationsanlagen, Pilotanlagen geht. Also die tragen aus meiner Sicht ganz wesentlich einmal zur technologischen Entwicklung bei, aber vielleicht noch mehr als zur technologischen Entwicklung zur Sichtbarkeit auf diesem Gebiet. Ja, weil die Firmen sind dann auch zum Beispiel im Karlsruher Raum sind bekannt, die engagieren sich auf Veranstaltungen. Also das ist wirklich begeisternd, wenn man diese vorwiegend ja auch jungen Leute sieht, wie sie sich auf das Thema stürzen. Ja, während viele große Firmen da oft eine durchaus abwartendere Haltung annehmen.
Gut, ist natürlich auch ein viel größerer Tanker, der da irgendwie dann sich dazu entscheiden müsste, ne, in diese eine Richtung zu fahren. Deswegen kann man schon auch ein Stück.
Ja, das würde ich jetzt gar nicht negativ verstanden wollen. Das ist einfach so. In großen Firmen gibt es Strategieprozesse, da gibt es komplexe Abläufe, da gibt es auch noch mehr Faktoren, die in die Entscheidungsfindung einfließen wollen. Die Firmen sind international aufgestellt, die suchen vielleicht jetzt ja nicht speziell die Lösung in Deutschland, sondern die müssen ja auch schauen, wie fahren denn die Menschen in anderen Ländern Autos und was hat das mit unserem Business jetzt wiederum zu tun. Einspritzdüsen kann ich immer noch verkaufen, vielleicht in Deutschland nicht mehr so viele, aber woanders ja schon doch noch. Und das geht natürlich bei großen Firmen ganz anders in die Bewertung ein. Es ist einfach komplexer, würde ich sagen. Also eine direkt überspringende Begeisterung kann man da nicht so einfach auslösen.
Ich habe gerade das Gefühl, in dem Moment, wo du DAX-notiert bist oder börsennotiert, der Wunsch nach Berechenbarkeit, sage ich mal, und Sicherheit, der ist dann halt natürlich dann nochmal riesig.
Ja, absolut. Aber deswegen ist es so toll, dass es eben diese Startups auch gibt, die sich das zutrauen, weil ich finde, das macht es auch einfach so ein bisschen greifbarer, wenn du irgendwie plötzlich Unternehmen hast, die sich damit auseinandersetzen, beschäftigen und versuchen, das ja dann auch entsprechend wirtschaftlich an den Mann oder die Frau zu bringen. Ne? Also es muss ja schon auch irgendwie funktionieren.
Da gibt es schon auch noch ein Thema, an dem wir auch kräftig mitarbeiten. Und wenn Sie vorhin gefragt haben, was ist denn eigentlich jetzt das Spezielle an meiner Arbeit, da ist schon eine Frage sehr zentral, nämlich wie komme ich eigentlich dahin? Also wir wollen irgendwann eine bestimmte Menge erneuerbarer Kraftstoffe haben, aber da muss es ja einen Weg hingeben. Da muss ich die Technologie haben, ich muss aber auch die Kapazitäten haben, das aufzubauen. Ja, vielleicht kann ja eine Firma gar nicht so viel Anlagenteile liefern. Wie kann ich überhaupt diese Verfahren hochskalieren, wie wir das nennen? Also das, was im Labor oder Technikum geht, wie geht denn das im Großen? Da gibt es viel Wissen. Aber in der Verbindung bestimmter Verfahrensteile oft wiederum auch noch nicht. Also da ist schon auch noch bei dieser, wir nennen das Skalierung, schon auch noch viel Arbeit zu leisten. Ja, das ist nichts, was sich von allein ergibt, während man das macht. Mhm. Ja, da lernt man zwar auch viel, aber da wäre es schon besser, man wüsste vorher schon was. Mhm. Ja, und das ist für uns schon auch ein zentrales Thema, auch bei den Landesprojekten. Da geht es immer wieder auch um die Frage der Skalierung. Also wie sieht dieses Hochfahren aus? Da spielt dann auch eine Rolle die Frage, was machen denn dann die Erdölraffinerien in der Zukunft? Werden das dann die Orte sein, wo diese Kraftstoffe entstehen? Also drosseln die das und bekommen dann neue Einsatzstoffe aus, vermutlich dann auch im Ausland. Mhm. Also das könnte, also Methanol wird als ein solches Zwischenprodukt diskutiert, also statt Erdöl Methanol und daraus dann die verschiedenen Kraftstoffe machen. Das geht technologisch. Machen die Raffinerien das? Wollen die das? Also das sind alles Diskussionen, wo wir auch mit den Beteiligten dann eng zusammenarbeiten, die auch selber ein Interesse daran haben, intrinsisches natürlich. Mhm. Die wollen ja selber wissen, was passiert mit uns und unseren Standorten in der Zukunft. Wechseln wir den Einsatzstoff oder sieht die Produktionsstruktur für erneuerbare Kraftstoffe ganz anders aus? Steht dann an jeder Tankstelle eine kleine Kraftstoffproduktion? Das sind so die Extreme, die man so sehen könnte. Mhm. Und das ist das, was wir mit diesem Hochlauf bezeichnen. Und das ist etwas, das braucht viel Zeit, die wir eigentlich gar nicht haben.
Stimmt, ja. Zumal diese Diskussionen ja auch vollkommen ergebnisoffen wahrscheinlich sind. Also auch diese Bereitschaft, so, sag ich mal, diese Zukunftsfähigkeit, die jetzt anzupacken oder erstmal nur weiter zu warten oder so. Ich finde, das ist ja immer sowas, das kann man ja niemand befehlen.
Ja.
Und jeder Mensch ist da anders, jeder Geschäftsführer. Ja, das ist spannend.
Das meinte ich aber auch mit der Kontinuität, also oder einem Szenario, also einer Vorgehensweise, von der wir sagen, die erscheint uns gut, lass uns dahin marschieren. Und das nicht ständig wieder in Frage zu stellen. Das muss nicht mal die beste aller Lösungen sein.
Yeah.
Es ist aber die, von der wir uns entscheiden, die zu verfolgen. Und das ist für mich auch eine Form des Demokratieverständnisses, dass wir sagen, wir haben uns jetzt entschlossen, das zu machen und das machen wir jetzt mal.
Jetzt ziehen wir es mal durch und gucken, wo wir rauskommen.
Und dann,
ne?
Man kann immer nachsteuern und korrigieren.
Das ist vielleicht auch ein Grundproblem so von demokratischen Strukturen, dass dann nach der nächsten Legislaturperiode halt die Regierung irgendwie versucht, anders irgendwie auf Stimmen fangen zu gehen. Übrigens habe ich da neulich mal ein schönes Zitat gehört von unserem Landesvater Winfried Kretschmann. Mhm. Auch in einem Podcast-Interview, das fand ich ziemlich cool, da hat er eigentlich auch das gesagt, was Sie gerade gesagt haben und diese Kontinuität und wenn man sich mal für irgendwas entschieden hat, dann sollte man. Und dann hat er, und das fand ich ziemlich cool, gesagt, und wenn man dann feststellt, dass man sich nicht für die beste Möglichkeit entschieden hat, sondern für die zweitbeste, dann ist das immer noch einfach die zweitbeste und nicht das allerletzte oder schlecht. Es ist einfach nur das zweitbeste und nicht dann einfach das letzte, nur weil es nicht das beste ist. So. Das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken, weil das denke ich mir auch oft nicht. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, es war jetzt nicht das Beste, dann habe ich auch das Gefühl, okay, es war jetzt richtig schlecht.
Ist
das Schlechteste, aber es ist vielleicht einfach nur das zweitbeste.
Ja.
Ja, ich glaube, die entscheidende Botschaft ist dann am Ende, wir haben es umgesetzt.
Mhm. Genau.
Und dann ist die Frage, ob es jetzt tatsächlich die beste aller Lösungen war oder nur die zweitbeste, vielleicht auch gar nicht mehr so relevant, wie uns das im Vorhinein vorkommt.
Mhm.
Mhm. Weil wir können natürlich ewig nach der sogenannten besten Lösung suchen, aber wir wissen ja erst, wenn wir das umgesetzt haben, ob es die beste war.
Das stimmt.
Ja, lässt sich im Vorhinein ja gar nicht sagen.
Ja.
Ja, und bei der vermeintlich besten weiß man auch gar nicht, ob die in der Praxis dann wirklich so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat auf dem Papier. Also deswegen sich die vermeintlich beste vielleicht auch dann als gar nicht mal so gute Lösung herausstellen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also jetzt haben Sie das mit den HVOs erzählt oder mit dieser Lösung mit dem CO2-Abspaltung. Sind Sie da jetzt, also ist das Projekt jetzt abgeschlossen? Sagt man jetzt, okay, das wären jetzt mögliche Kraftstoffalternativen oder geht da jetzt die Forschung weiter und Sie suchen noch nach weiteren Alternativlösungen?
Ja, ein Projekt ist ja immer ein Vorgang mit Anfang und einem definierten Ende. Und dieses Projekt, dieses BioLeak-Projekt ist zu Ende, weil wir das Thema, was wir bearbeiten wollten, zu Ende bearbeitet haben. Und die Frage hieß damals, kann man aus landwirtschaftlichen Reststoffen hochwertige Kraftstoffe herstellen? Mit welchem Aufwand und welchen Kosten ist das verbunden? Und diese Frage haben wir beantwortet. Die Entwicklung war immer zusammen mit Firmen aus der Industrie gemacht. Da gab es dann entsprechende Verträge auch dazu. Das heißt, wenn das jetzt kommerziell umgesetzt worden wäre, dann wäre das sowieso nicht mehr in unserer Hand, sondern in der Hand der Wirtschaftspartner. Ja, aus den genannten Gründen gibt es diese Geschäftsmodelle im Moment nicht, die die Investoren anziehen. Also passiert das derzeit nicht. Ja, die Forschung ist deswegen nicht vergeblich, wird aber auch nicht umgesetzt. Mhm. Und damit ist das Projekt jetzt erstmal beendet. Es gibt die Ergebnisse, es gibt die Dokumentationen, es gibt sogenannte Expertenhandbücher, die wir dafür entwickeln. Wenn jetzt also jemand käme und sagt, jetzt sind wir soweit, wir wollen das umsetzen, wir haben die Möglichkeiten, dann würde man das auch wieder angehen können. Wir würden dann zum Beispiel so eine wissenschaftliche Begleitung machen, wie man das oft bei neuen Technologien tut. Mhm. Ja, aber im Grunde genommen wäre das jetzt gar nicht mehr unser Job. Mhm. Das ist, die Technologien sind da, es gibt auch Anbieter dafür. Das könnte kommerziell umgesetzt werden.
Okay. Und wenn wir mal so ein bisschen, also am Schluss des Podcasts reden wir natürlich dann immer über die Zukunft und losgelöst jetzt von so realistischen Strukturen, einfach über Visionen, sage ich mal. Und wenn wir jetzt mal so rausgehen aus dem konkreten Forschungsprojektkontext von Ihnen, Herr Dahmen, weil Sie kennen sich jetzt natürlich auch viel mit Mobilität, mit Strukturen aus. Was ist so, können Sie uns so ein bisschen mitnehmen in Ihren Kopf bezüglich Ihrer Vision einer Mobilität in 30 Jahren, sage ich mal? Also ich arbeite im Marketing und seit es diese ganzen KI-Bildgeneratoren gibt, gebe ich öfter mal sowas ein wie, zeig mir eine futuristisch gebaute Stadt oder einen futuristischen Verkehr. Und bei der futuristisch gebauten Stadt sind dann immer nur Hochhäuser mit begrünten Fassaden und beim touristischen Verkehr immer nur so komische Autos, die so ganz rund aerodynamisch sind.
Ja, und autonom fahren wahrscheinlich.
Und autonom fahren. Oder, ja. Und das sind natürlich so klischeehafte Bilder, die was für Klischees irgendwie verdeutlichen sollen. Aber zeichnen Sie mal so dieses Bild einer futuristischen Mobilität in 30 Jahren. Aus Ihrer Perspektive malen Sie das mal für uns so ein bisschen, sage ich mal. Wie sieht es aus? Was ist auf dem Bild?
Ja, also mein Bild ist eine grobe Skizze, denn ich fühle mich immer so mehr als der Technologe. Das muss ich auch immer ganz offen sagen. Das interessiert mich und das kann ich, glaube ich, und das mache ich gern. Der Blick in die Zukunft sagt mir auf jeden Fall, der Verkehr sollte auf erneuerbaren Energien beruhen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Auch für uns als Gesellschaft, dass wir diesen Konsens auch haben, das zu wollen. Das Zweite ist, dass man sehr mobil sein kann, aber es nicht muss. Also brauchen wir tatsächlich so viele Autos auf der Straße? Der Verkehr hat ja auch nochmal zugenommen. Das sieht man beim Lkw-Verkehr ja schon. Wenn ich die Zahlen nur so halbwegs richtig weiß, dann waren das in den letzten 10, 15 Jahren nochmal ein Drittel mehr Lkws auf den Straßen. Ist das wirklich die Form von Güter- und Personentransport, die wir haben wollen, denn die Prognose sagt, es wächst ja noch. Und gleichzeitig wollen wir alles auf erneuerbare Energien umstellen und das passt einfach nicht. Also meine Vision sagt, das muss anders aussehen. Ich kann Ihnen aber aufgrund der Skizzenhaftigkeit meiner Kohlezeichnung nicht genau sagen, wie das aussieht, aber ich sehe, dass die Schere an der Stelle immer weiter auseinander geht und das so nicht funktionieren kann. Wir können nicht immer weiter nach noch höher wachsenden Früchten greifen und das funktioniert so nicht. Also Mobilität ist toll, wenn ich die Wahl habe, aber vielleicht muss ich auch nicht immer jede Strecke fahren oder vielleicht nicht jede Strecke mit einem Auto fahren oder da gibt es eben ganz viele Aspekte und es macht das Bild dann vielleicht doch wieder an einigen Stellen ein bisschen bunt. Also es muss einen guten, gut organisierten Nahverkehr geben. Ich finde den tatsächlich auch schon recht gut, als auch mit dem Deutschland-Ticket fahre ich eben auch viel Nahverkehr und ich finde den Stuttgarter Raum, den Karlsruher Raum, Rhein-Neckar-Metropol-Region finde ich einfach super. Also da kann man über Zugausfälle, gibt's, wissen wir alle, und Verspätungen. Allerdings ist die Verkehrsdichte hier im Stuttgarter Raum relativ hoch über den Tag. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ich wirklich mal so richtig
irgendeinen
Termin sogar gar nicht erreicht habe oder eine Fahrt dann gar nicht antreten konnte. Also das hat es eigentlich, hat es auch gegeben, aber sehr, sehr selten. Und da sind wir schon sehr weit gekommen, finde ich. Und das ist auch der richtige Weg. Also diese Kombination aus Individualverkehr mit einem Auto, ob autonom oder selbstgesteuert, und einem gut ausgebauten Nahverkehr halte ich schon für total wichtig. Mhm. Ja, und dann aber auch die Frage, wie nutzen wir unsere ganzen Online-Tools, die wir ja durch die hohe Vernetzung haben, von Video-Meetings, Handy, mit dem man ja auch telefonieren kann, dass man eben die auch intelligent nutzt, diese Systeme.
Da hat sich ja schon noch wahnsinnig viel getan, ne? Durch Corona und so, muss man sagen. Also gerade diese Online-Meetings. Früher bin ich für jedes Meeting nach Berlin irgendwie gereist. Das macht man mittlerweile alles digital. Also da hat sich ja schon...
Ja, und ich finde die Qualität, jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema, sicher ein eigenes Podcast-Thema, die Qualität hat sich zum Teil aber auch gar nicht verändert in der Interaktion. Also wenn man ein Projekt hat, dann muss man die Leute natürlich auch vor Ort mal kennenlernen. Da gibt es auch vor Ort Meetings, die sind wichtig und notwendig. Aber diese Update-Meetings, die regelmäßigen, die können genauso gut über elektronische Medien erfolgen.
Absolut,
ja. Und da vermisse ich nichts in der Qualität des Umgangs miteinander.
Mhm, ja.
Das stimmt.
Gut, also Ihr Bild, auf Ihrem Bild sind Fahrzeuge, die diese nachhaltigen Fuels fahren, aber irgendwie ist es nicht nur eine Hochskalierung der jetzigen Zustände, sondern es ist wirklich was anderes, sage ich mal.
Ja, also es ist deswegen was anderes, weil eine Anzahl der Fahrzeuge durchgestrichen ist, weil wir die gar nicht mehr brauchen oder wollen. Mhm. Ja, und wenn es eine städtische Umgebung ist, dann ist es sicherlich ein Batterie- oder sonst wie elektrifiziertes Fahrzeug. Ja, und sei es wie auf der Carrera-Bahn mit Elektrotraktion auf festen Wegen, ist das ja auch machbar durchaus, ja, um zwischen Bahnhof und Flughafen Verkehr zu machen, kann ich auch Züge einsetzen, muss keine Autos fahren. Und beim Verkehr in die Region oder beim Flugverkehr, dann kommen natürlich diese Flüssigkraftstoffe wieder ins Spiel.
Okay. Ich sehe es vor mir, Davina.
Ich auch. Aber so ein ganz grelles Bild, so wie das KI immer erstellt. Das sind doch immer mit so krassen Farben.
Echt? Nee, ich sehe es jetzt, weil der Herr Dahmen gesagt hat, er würde nur schwarz-weiß. Sehe ich es jetzt tatsächlich so als Bleistift mit so Schraffuren. Und so.
Ja, ist noch eine Kohlezahl. Genau, ganz schwarz-weiß.
Wie toll bist du heute dran mit der Abschlussfrage?
Ja, wenn du angefangen hast, schließe ich ab.
Okay.
Herr Dahmen, Sie haben jetzt noch quasi... unabhängig, was Sie genau sagen möchten, ob Sie zusammenfassen wollen, ob Sie eine Aufforderung, eine Inspiration oder was auch immer. Wir machen es immer so, dass wir damit abschließen, dass der Gast einfach eine Botschaft, die ihm am Herzen liegt, die das Publikum einfach mal hören soll, jetzt zum Abschluss aussprechen darf.
Ja, dann ist das die Kurzform. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir dürften und wir sollten uns mehr zutrauen. Weil ich meine, dass wir auch andere Probleme schon sehr gut gelöst haben. Wir können das, aber wir müssen Gas geben.
Okay.
Perfekt.
Sehr schön.
Richtig gut, ja. Ich glaube auch, Stillstand dürfte jetzt nicht passieren.
Ja. Nee, den brauchen wir jetzt nicht.
Nee.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank. Das war eine ganz spannende Frage.
Wir haben uns zu Ihnen eingeladen, aber Sie haben uns aufgenommen.
Aber Sie haben die Türen geöffnet.
Sie haben die Tür nicht versperrt.
Ich gebe es gerne weiter.
Vielen Dank.
Also, danke, Herr Dahmen.
Gerne.
Wow, wie toll. Das war eine Folge. Was sagst du?
Ja, voll. Ich musste mich auch wirklich richtig konzentrieren, um immer folgen zu können, weil es schon relativ anspruchsvoll ist, finde ich.
Absolut.
Und auch ein Thema, was man nicht so leicht so durchsteigt, diese ganzen unterschiedlichen Arten von Fuels und so weiter. Ich muss dir sagen, mich fasziniert immer wieder diese Grundfrage, bei der wir so oft irgendwie landen, dass unsere Ingenieure oder die Ingenieure Baden-Württembergs oder natürlich auch aus anderen Orten einfach ganz viel Wissen generieren und Lösungen generieren, aber es immer wieder die große Frage ist, was passiert dann damit und wie gelangen diese Lösungen dann auf die Fläche und wie werden daraus Businessmodelle?
Ja, total. Und was ich so dachte, also da liegt so viel goldenes Wissen irgendwie, ne? Da haben die da dran geforscht und haben da auch wirklich tolle Ergebnisse erzielt. Mhm. Und es wäre ja jetzt bitterschade, wenn das jetzt nicht auch verwendet werden würde.
Ja, ja, voll.
Aber ich hatte das Gefühl, Herr Professor Dahm sieht es trotzdem total positiv. Mhm. Also,
ja, das stimmt.
Der sieht die Medaille von der richtigen Seite.
Ja, ja. Obwohl die Zeit ja schon drängt bezüglich dieser ganzen CO2-Emissionen und so.
Ja, da sitzt uns die Zeit auf jeden Fall im Nacken, das stimmt. Aber was meinst du, können unsere Zuschauer mitnehmen aus der heutigen Folge?
Ich würde sagen, auf jeden Fall tiefgründigen Einblick da rein, was für Alternativen es alles schon zur E-Mobilität gibt. Weil ich finde, mir ging es so, man denkt immer eher, okay, alles liegt nur in der E-Mobilität. Mhm. Aber dass diese alternativen Kraftstoffe auch ganz viel Perspektive aufzeigen, das war mir gar nicht so klar. Mhm.
Ja, vor allem, dass es halt eben nicht nur um die Autos geht, sondern um so viele weitere Bereiche, die nahezu mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar wichtiger sind für das tägliche Leben.
Genau.
Super.
Gut, am Schluss wie immer der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, positiv bewerten oder eine Rezension schreiben.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.